Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Im Norden Syriens herrscht Krieg. Der türkische Präsident lässt die Waffen sprechen und die Leidtragenden sind die Kurden und die Zivilbevölkerung. Es wird rücksichtslos gebombt. Obwohl es aus Europa viel Kritik hagelt, scheint das den türkischen Präsidenten Erdogan überhaupt nicht zu irritieren. Auch der Anruf der Bundeskanzlerin muss wohl so abgebucht werden. Dass IS-Kämpfer aus kurdischen Gefängnissen freikommen, auch das scheint ihn nicht weiter zu stören. Über all das werden wir Sie zu Beginn der Sendung ausführlich informieren. Dann haben wir unter anderem die folgenden Themen. Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Jungen Union. Viel Gegenwind für die CDU-Chefin. Wir schauen auf die Wahlen in Polen und auch in Tunesien. Dann die Brexit-Verhandlungen. Es scheint, man glaubt es kaum, noch Bewegung zu geben. Immerhin lobt Herr Barnier inzwischen die Briten. Am Ende der Sendung dann wie immer natürlich der Blick auf das Sportgeschehen. Ausführlich alles bei uns hier im Deutschlandfunk. Wir beginnen aber zunächst mit der türkischen Invasion. Es ist inzwischen ein richtiger Krieg. Einen falschen gibt's ohnehin nicht. Aber was dort inzwischen an Gewalt zu sehen ist, das überschreitet für viele das Maß des Erträglichen. Vor allen Dingen die Zivilbevölkerung leidet und viele, viele Menschen flüchten. Sie sehen sich zur Flucht gezwungen. Björn Plaschke.
Die IS-Leute sind nach dem Beschuss von Ain Issa auf das Wachpersonal losgegangen. Fast 800 Lagerinsassen nutzten die Tumulte und brachen aus. So die Darstellung von Lukman Ahmi, Sprecher der syrisch-kurdischen Selbstverwaltung. 785 IS-Leute, das sind Kämpfer und ihre Familien, die aus dem Lager wegen des türkischen Beschusses entkommen konnten. Damit ist genau das eingetreten, wovor wir immer gewarnt haben. Ein Anführer der syrischen demokratischen Kräfte, kurz SDF, erklärte weiter, es gebe schlicht nicht genug Wachpersonal. Viele SDF-Kämpfer seien an die Front beordert worden. Verbliebene Wärter liefen nach dem Beschuss durch das türkische Militär vom Lager Ain Issa weg. Jetzt seien da nur noch 60 bis 70 Wächter postiert. Vor der türkischen Offensive waren es normalerweise rund 700 für mehr als 10.000 Lagerinsassen, vor allem Familien von IS-Kämpfern. Seit Beginn des türkischen Angriffs auf die syrisch-kurdischen YPG, die den Großteil der SDF ausmachen, herrscht weltweit eine große Sorge, dass der IS Nutznießer der Offensive sein wird. Und Reydur Khalil, Sprecher der SDF, machte klar, dass die Milizionäre jetzt vor allem auf den türkischen Angriff reagieren müssen. Die IS-Gefangenen haben nicht mehr die erste Priorität für uns. Sie stehen an zweiter oder dritter Stelle. Einige Gefangene wurden von den Amerikanern abtransportiert, aber es sind nur wenige. Wir haben jedoch mehrere tausend IS-Kämpfer in unseren Gefängnissen, Leute, die viel gefährlicher sind. Wir sagen, wer sich für die IS-Kämpfer in unseren Gefängnissen interessiert und wer Angst hat, dass sie entkommen, der soll sich dafür einsetzen, diese Kampagne gegen Nordostsyrien zu beenden. In den syrisch-kurdischen Gefängnissen sind bis zu 10.000 IS-Kämpfer inhaftiert, darunter etwa 4.000 Ausländer. Zudem leben im Internierungslager Al-Hol sowie weiteren Camps in der Region rund 70.000 Angehörige von IS-Kämpfern. Mittlerweile sind mehr als 130.000 Menschen in Nordostsyrien auf der Flucht vor dem türkischen Beschuss. Das führt zu einer unübersichtlichen Situation, die der IS nutzen kann, um sich in dem Landstrich neu zu formieren. Zumal in der Region im Untergrund ohnehin noch IS-Terroristen aktiv sind. Das US-amerikanische Verteidigungsministerium geht von 18.000 IS-Kämpfern aus in Syrien und im Irak. Samstag erst hieß es aus IS-Kreisen, die Organisation beginne im Zuge der türkischen Offensive eine neue Kampagne mit dem Ziel, Rache zu nehmen dafür, dass die Kurden den IS bekämpft haben. Und mehrere Sprengstoffanschläge, die in den vergangenen Tagen in Nordostsyrien verübt wurden, sollen auf das Konto des IS gehen.
Soweit der Bericht von Björn Plaschke. Die Bundeskanzlerin, ich habe es vorhin erwähnt, hat inzwischen mit dem türkischen Präsidenten gesprochen. Was sie will, ist klar. Natürlich, er soll seine Offensive einstellen. Dass ihn das nicht viel interessiert, haben wir gerade gehört. Unterdessen gibt es eine weitere Diskussion in Deutschland und da geht es um die Waffenexporte. Nach wie vor werden Waffen in die Türkei geliefert. Das soll sich ändern. Nadine Lindner.
Die Bundesregierung reagiert nach und nach auf die türkische Militäroffensive in den Kurdengebieten in Nordsyrien. Bundeskanzlerin Angela Merkel verlangte einen sofortigen Stopp der Offensive. Sie hat am Nachmittag mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert und sich dabei für eine umgehende Beendigung der Militäroperation ausgesprochen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU übte beim Deutschlandtreffen der Jungen Union harsche Kritik am Vorgehen der Türkei. Die NATO sei nicht nur ein Militär, sondern auch ein Wertebündnis, sagte die CDU-Parteichefin.
Und wenn es jetzt eigentlich Beweise gibt oder Hinweise gibt, dass die Türkei wirklich plant, im Nordsyrien als eine Art Besatzungsmacht auf Dauer zu bleiben, dann muss von uns eine ganz klare Antwort geben. Das geht nicht, da sagen wir klipp und klar nein, NATO-Partner hin oder her.
Doch wie genau diese klare Antwort aussehen soll, sagte Kramp-Karrenbauer nicht. Bereits gestern hatte Außenminister Heiko Maas von der SPD erklärt, dass es Einschränkungen beim Export von Rüstungsgütern geben wird. So soll es keine neuen Genehmigungen für Militärmaterial geben, das die Türkei in Syrien einsetzen kann. Aus den Reihen der Opposition gab es zahlreiche Reaktionen. Etwas überraschend das Lob des AfD-Außenpolitikers Armin Paul Hampel für Heiko Maas.
Und damit ist es das, was Herr Erdogan ja nicht gerne hört, eine Invasion nach Syrien hinein. Und von daher muss die Bundesregierung ihre Konsequenzen ziehen. Und dann ist es ein Lichtblick, wenn der Außenminister Maas, der sonst vieles falsch macht, mal die richtige Idee hat.
Hampel befürwortet im Gespräch mit dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio, dass Maas bislang nur neue Genehmigungen einschränken und nicht bereits erteilte Zusagen widerrufen will. Kritischer sind die Grünen, Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger.
Wenn man die Ankündigung von Außenminister Maas wörtlich nimmt, geht es ja nur um neue Genehmigungen. Es geht nur um Genehmigungen, die bei Waffenverkäufen, bei denen die Türkei das Produkt dann in Syrien einsetzen könnte. Und das scheint mir doch eine sehr, sehr große Hintertür zu sein. Das reicht überhaupt nicht aus. Und wir brauchen einen vollständigen Exportstopp.
Die heftigste Kritik kommt von den Linken. Fraktionsvize Sevin Dadelen gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Man sollte
einen umfassenden Waffenexportstopp in die Türkei jetzt beschließen, auch weil Ankara für einen längeren Krieg zwingend auch auf die Waffenlieferung aus den NATO-Staaten angewiesen ist.
Linke und Grüne wollen zudem über die Einschränkung von Hermes-Bürgschaften wirtschaftlichen Druck auf die Türkei aufbauen. Auch die FDP fordert weitergehende Sanktionen. Die Bundesregierung dürfe nicht nur Militärexporte beschränken, sondern müsse alle Ausfuhren in den Blick nehmen, so FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Nach Deutschland will auch Frankreich seine Waffenlieferungen einschränken. Es ist das vierte EU-Land, hinzu kommen Schweden, die Niederlande und Finnland sowie Norwegen, das nicht zur Europäischen Union gehört. Möglicherweise auch Belgien. Die Türkei reagierte darauf gelassen. Es stärkt uns nur, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu der Deutschen Welle. Er drohte erneut damit, Millionen syrische Flüchtlinge aus der Türkei über die Grenze nach Europa zu lassen. Natürlich liegt diese Option auf dem Tisch, so Çavuşoğlu. Heute Abend treffen sich Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron in Paris, um bei einem Abendessen wichtige Knackpunkte anzugehen. Dazu zählt auch die Haltung gegenüber der Türkei. In wenigen Tagen findet der deutsch-französische Ministerrat statt, sowie der EU-Gipfel. Auch beim Treffen der EU-Außenminister morgen in Luxemburg geht es um mögliche Sanktionen gegen die Türkei.
Soweit der Bericht von Nadine Lindner. Die CDU-Chefin haben wir gerade schon gehört im Beitrag der Kollegin. Sie hatte heute einen schweren Gang. Sie durfte, oder muss man besser sagen, sie musste zum CDU-Nachwuchs zur Jungen Union, ausgerechnet in ihr Heimatland ins Saarland. Die Jungen Union, das ist ja inzwischen ein stramm konservativer Verein und Männer wie Friedrich Merz, die verzücken den jungen CDU-Nachwuchs. Auch bei diesem Treffen wurde das wieder deutlich. Heute also AKK vor der Jungen Union. Wie hat sie sich geschlagen? Tonja Koch.
Eine nachdenkliche, ernst wirkende Annegret Kramp-Karrenbauer tat das, was die Aufgabe einer Parteivorsitzenden ist. Sie hielt heute eine Parteitagsrede auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. Sie setzte damit einen Kontrapunkt zu den Bewerbungsreden der übrigen politischen Gäste, die von der Nachwuchsorganisation der beiden Unionsparteien nach Saarbrücken eingeladen worden waren. Aber wenn die JU streiten wolle, dann werde sich die Parteivorsitzende nicht entziehen.
Mit der JU kuschelt man nicht, mit der streitet man, mit der setzt man sich auseinander, weil ihr seid der Motor dieser Partei. Und deswegen ja, lasst uns streiten.
Ein Angebot, das sogleich erwidert wurde, André Hüttemeier, Delegierter aus dem Landesverband Oldenburg.
Die Menschen bewegt aktuell wirklich Glaubwürdigkeit in der Politik. Und ich glaube, dass Sie da in den letzten Monaten kein gutes Beispiel waren.
Kram-Karrenbauer wurde vorgeworfen, dass ihre Entscheidung, entgegen ihrer eigenen Aussage als Verteidigungsministerin ins Kabinett einzutreten, Ehrlichkeit vermissen ließ und so das Vertrauen in die Politik erschüttert habe. Die CDU-Parteivorsitzende wehrte sich mit dem Hinweis, dass der Zustand der Großen Koalition in Berlin ein entschlossenes Handeln der CDU erfordert habe.
Bundeswehr und Verteidigung ist bei der CDU Chefsache und deswegen übernehme ich das Ressort selbst, sehr wohl wissend, dass es genau diese Debatte in der Partei auch gibt. Ich habe mir die Entscheidung nicht einfach gemacht, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, es ist richtig und ehrlich gesagt, die ersten Reaktionen, insbesondere der Soldatinnen und Soldaten, zeigen, dass sie das sehr zu schätzen wissen, dass Bundeswehr bei der CDU wieder die Priorität Nummer eins ist.
Auch in der Frage, wie wird die zukünftige Kanzlerkandidatin, der zukünftige Kanzlerkandidat der CDU bestimmt, ist die Jugendorganisation der beiden Unionsparteien auf Gegenkurs zur CDU-Vorsitzenden. Die JU wird auf dem CDU-Bundesparteitag im November in Leipzig einen Antrag einbringen, der die Urwahl vorsieht. Aber Kram-Karrenbauer steht mit ihrer Ablehnung gegenüber dieser Verfahrensweise nicht alleine da. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich gestern bei seinem Besuch in Saarbrücken dagegen ausgesprochen.
Es kann helfen, es ist euer Recht, es zu fordern. Aber ich habe meine Verhandlung als Parteivorsitzender und das sage ich ganz ehrlich, bleibe ich skeptisch. Am Ende müssen wir immer diejenigen aufstellen, die die breitmöglichste Zustimmung von uns, aber ganz ehrlich, vor allem die größte Akzeptanz bei Wählerinnen und Wählern haben. Denn wir müssen es für die Bevölkerung aufstellen und nicht für uns. Und das muss unser Maßstab sein.
Die Junge Union hat auf dem Deutschlandtag Selbstbewusstsein demonstriert. Der Umbruch der Partei, da gab sich die JU zuversichtlich, werde nur mit ihr gelingen, sagte der Vorsitzende Thielmann Kuban.
Ohne uns geht nichts in der Union, ohne uns wird kein Wahlkampf gemacht in dieser Union. Und deswegen werden wir auch in Zukunft klare Forderungen, klare Kante stellen. Darauf könnt ihr euch verlassen.
Viel laute Stimmen bei der Jungen Union, das war Tonja Koch, die hatte keine laute Stimme, das war der Vorsitzende. Unser nächstes Thema, das Wetter war gut, nicht nur in Deutschland, auch in Polen. Und das sind gute Voraussetzungen für die polnischen Wähler, denn die sind offensichtlich massiv an die Urne gegangen. Besonders stark war die Beteiligung im Süden, dort hat die Regierungspartei ihre Hochburgen. Was zu erwarten ist heute, Michael Reinhardt hat es.
Mehr als 30 Millionen Menschen in Polen sind noch bis 21 Uhr am heutigen Abend zur Parlamentswahl aufgerufen. Sie entscheiden mit ihrer Stimmabgabe über die Verteilung von 460 Abgeordnetensitzen im Sejm und über die 100 Plätze im Senat, der zweiten Kammer des polnischen Parlamentes. Allen Umfragen zufolge liegt die seit 2015 regierende Partei von Jarosław Kaczyński, Recht und Gerechtigkeit, zwischen 42 und 48 Prozent klar vorne. Bei PiS hofft man, die Wählerinnen und Wähler in den letzten Wochen ausreichend mobilisiert zu haben. Denn man möchte weiterhin mit absoluter Mehrheit regieren. In ganz Polen scheint an diesem Wochenende die Sonne. Das könnte die Menschen eher zu einem Kurzurlaub oder zu einem Ausflug als zum Gang ins Wahllokal animieren. Klar ist neben dem prognostizierten PiS-Erfolg auch, dass durch den Zusammenschluss von drei Parteien erstmals seit 4 Jahren wieder Politiker aus dem linken Spektrum in das polnische Parlament einziehen werden. An zweiter Stelle erwarten die Meinungsforschungsinstitute das Bündnis aus der konservativ-liberalen Bürgerplattform mit der liberalen Partei Nowoczesna und den polnischen Grünen. Nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr werden die ersten Hochrechnungen erwartet. In der Zeit zwischen 7 und 12 Uhr lag die Wahlbeteiligung mit 18,4% höher als vor 4 Jahren.
Soweit der Bericht von Michael Reinhardt und wir werden Sie natürlich im Laufe des Abends über die weiteren Dinge informieren. Die Ergebnisse haben Sie wie immer hier im Deutschlandfunk. Das gleiche gilt für Tunesien. Dort ist 4 Wochen nach dem ersten Teil der Präsidentschaftswahl heute die Stichwahl angelaufen. Angetreten sind 2 politische Außenseiter. Ein Juraprofessor auf der einen Seite und ein Medienmogul, der noch bis vor wenigen Tagen im Gefängnis gesessen hat, wegen bestimmter Vorwürfe, die mit Korruption zu tun haben. Immerhin, die beiden Außenseiter haben es geschafft und die Tunesier haben jetzt die Wahl. Was dort zu erwarten ist, was erwarten vor allen Dingen die Tunesier? Dunja Sadaki hat es.
Kurz vor 8 vor einem Wahllokal in Tunis. Die Menschen stehen schon Schlange. Etwa 7 Millionen registrierte Wähler können heute einen neuen Präsidenten wählen. 2 Kandidaten stehen in der Stichwahl, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da ist Kais Saied, der 61-jährige Jurist und Verfassungsrechtler. Er gilt als steif, aber korrekt. Für Wähler Sami Ben Abid fiel die Entscheidung deshalb leicht. Die Entscheidung war klar. Wir wählen den, der sauberer ist und kompetenter. Das Einzige, was mich heute Morgen gestört hat, ist, dass die jungen Leute nicht da sind, die zwischen 20 und 30. Hier sind vor allem die über 55 Jahre. Normalerweise müssten sie sich doch um ihre Zukunft, um die nächsten 5 Jahre kümmern. Entschuldigung, aber die über 55 Jahre, das ist doch verlorene Zeit. Auf der anderen Seite steht Kontrahent Nabil Karoui, 56, ein schillernder und umstrittener Medienunternehmer. Im Wahlkampf inszenierte er sich als Kandidat des kleinen Mannes. Gerade erst wurde er aus der Untersuchungshaft entlassen. Er saß wegen des Verdachts auf Steuerbetrug und Geldwäsche, ist in zahlreiche Skandale verwickelt. Karoui selbst spricht von einer politischen Intrige gegen ihn. Für viele steht der erfolgreiche Medienunternehmer aber auch für jemanden, der Tunesiens kriselnde Wirtschaft wieder auf die Beine helfen kann. Ich habe NK gewählt, Nabil Karoui. Warum? Weil er ein Mann der Politik ist, sagt diese Wählerin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Der andere ist ein Mann des Rechts. Das ist der Unterschied. Nabil ist ein Mann der Wirtschaft. Ich gebe ihm die Chance, weil wir wissen, wer er ist. Wir waren so lange am Boden. Wir brauchen jemanden, der Tunesien wieder aufrichtet. Inoffizielle Umfragen sehen den 61-jährigen Verfassungsrechtler Kais Sayed als Favoriten. Bereits in der ersten Wahlrunde konnte er die meisten Stimmen unter den 26 Kandidaten ergattern. Viele Tunesier erwarten vor allem, dass der neue Präsident das Land vereint. Und das wird schwierig. Nach den Parlamentswahlen am 6. Oktober steht nun eine schwierige Regierungsbildung bevor. Das Parlament ist in viele Parteien zersplittert. Wähler Mohamed Ali sieht hier die erste wichtige Aufgabe des neuen Präsidenten. Hoffentlich wird dies die Zeit der Entwicklung. Ich erwarte, dass der neue Präsident aller Tunesier wird. Heute haben wir 2 Kandidaten. Morgen ist der eine wieder Bürger, der andere Präsident. Und er muss alle Gruppen, alle Tunesier vereinen. Alle, die Teil dieses Landes sind. Hoffentlich wird er das zersplitterte Parlament zusammenbringen. Diese Hoffnung teilen einige. Denn viele Menschen in Tunesien befürchten, dass das Land politisch gelähmt bleiben könnte und dadurch wichtige soziale und wirtschaftliche Reformen erschwert werden.
Das war der Bericht von Sundunya Sadaki. Wir kommen noch einmal zum Brexit. Immerhin auf den letzten Metern, den letzten Stunden und Tagen wird noch mal intensiv verhandelt und es scheint etwas Bewegung zu geben. Ich sage das mit aller Vorsicht, weil es gibt entsprechende Nachrichten. Herr Barnier hat offensichtlich die Briten gelobt. Warum, weiß Ralf Siener.
Es herrscht an diesem Sonntag eine vorsichtig optimistische Stimmung bei den Brexit-Verhandlungen in Brüssel.
Constructive meeting with Steve Barclay, the British team.
Die Gespräche mit dem britischen Brexit-Minister Stephen Barclay, sie seien konstruktiv und die britischen Unterhändler flexibel. Offenbar habe London begriffen, dass die Uhr tickt, heißt es aus Barniers Umfeld. Nach Informationen des ARD-Studio Brüssel informiert der Brexit-Chefunterhändler der EU-Kommission Michel Barnier am Abend die Botschafter der 27 EU-Mitgliedstaaten ausführlich über den Verlauf der Verhandlungen und zieht eine erste Bilanz. Nach Einschätzung von EU-Diplomaten ist Barnier optimistisch, dass die Verhandlungen morgen in Brüssel fortgesetzt und vor dem EU-Herbstgipfel am kommenden Donnerstag abgeschlossen werden können. Barnier ist bei den Detailverhandlungen an diesem Wochenende offenbar zu der Einschätzung gelangt, dass Johnsons Unterhändlerteam ausreichend flexibel ist, und zwar um eine Lösung zu erarbeiten, bei der nach einem Ausstieg Großbritanniens aus der EU in der britischen Provinz Nordirland trotzdem weiterhin die Regeln und Standards des europäischen Binnenmarktes gelten, damit eine harte EU Außengrenze zu Nordirland vermieden werden kann. Gleichzeitig ist den Unterhändlern in Brüssel klar, dass Nordirland nach einem Brexit trotz der dort weiterhin geltenden EU-Regeln eng mit dem Vereinigten Königreich verbunden bleiben muss, weil der Brexit-Deal andernfalls keine Mehrheitschance im britischen Unterhaus hat. Um die Zustimmung des Unterhauses einzuholen, hat Boris Johnson nach dem Brexit-Gipfel nur einen Tag Zeit. Denn bereits am kommenden Samstag ist eine Sondersitzung des britischen Parlaments geplant. Scheitert Boris Johnson mit dem in Brüssel ausgehandelten Deal, dann ist er laut britischem Parlamentsbeschluss gezwungen, eine Verlängerung der Brexit-Verhandlungen zu beantragen.
Das war der Bericht von Ralf Siener. Die Deutsche Bank als die größte deutsche Bank überweist kein Geld mehr für maltesische Banken. Das Ganze hat zu tun mit dem Geldwäscherisiko, das offensichtlich als besonders hoch eingeschätzt wird, vermutlich berechtigt. Benedikt Strunz.
Ein Sprecher sagte dem NDR, dass die Deutsche Bank ab Dezember komplett aus dem sogenannten Korrespondenzbankgeschäft in Malta aussteigen will. Maltesischen Banken ist es dann nicht mehr möglich, über die Deutsche Bank Auslandszahlungen abzuwickeln. Zuerst hatte die Tageszeitung Times of Malta über den Vorgang berichtet. In der Vergangenheit waren Banken aus Malta immer wieder in die Schlagzeilen geraten, weil über sie kriminell erworbenes Geld gewaschen wurde. Aus Bankenkreisen heißt es, dass die Deutsche Bank auch in Estland, Lettland, Litauen und Zypern zum Jahresende hin das Korrespondenzbankgeschäft beenden wolle. Auch diese Länder gelten als besonders anfällig für Geldwäsche. Beim Korrespondenzbankgeschäft schließen international tätige Banken Verträge, um sich gegenseitig beim grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu helfen. Insbesondere kleinere Institute sind darauf angewiesen, wenn sie Auslandsüberweisungen in einer fremden Währung abwickeln wollen. Inwiefern die Entscheidung Auswirkungen auf Zahlungen von und nach Malta haben wird, ist unklar. Aus Bankenkreisen war zu vernehmen, dass weitere Großbanken planen, die Korrespondenzbankbeziehung nach Malta zu beenden.
Sie hörten Benedikt Strunz. Nach der Attacke in Halle wird mobil gemacht, und zwar in ganz Deutschland gibt es Demonstrationen. Die Menschen werden wach. Es ist auch nötig. In Berlin heute sind besonders viele Menschen auf die Straße gegangen. Die Demonstration kein Fußbreit für die Nazis. Manfred Götzke war dabei.
Lala Süßkind ist wütend. Sie ist empört, dass die Demo überhaupt nötig ist. Dass wieder Tausende zusammenkommen müssen, um gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus aufzustehen. Weil ein Terrorist einen Anschlag auf eine Synagoge verübt hat.
Es macht mich sprachlos, dass Gedanken an die Nazi-Zeit in mir wach werden. Menschliche Bestien tyrannisierten schon einmal unser Land. Dazu dürfen wir es nie wieder kommen lassen. Aber wir lassen zu, dass Judenclubs gesperrt werden. Rechtsextreme besetzen diese Lücken. Wir lassen zu, dass der Hess-Gedenkmarsch hier in Berlin passiert. In Wunsiedel ist das verboten.
Süßkind ist Vorsitzende des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. Die NGO hat die Demo, kein Fußbreit, gemeinsam mit dem Bündnis und Teilbau organisiert. Die Aktivistin muss ihr Mikro fest umgreifen. Ihre Stimme bebt, als sie von den Schüssen gegen die Tür der Synagoge spricht.
Ich bin nicht sehr religiös, aber ich glaube, dass Gott in diesem Augenblick die Beterinnen und Beter beschützt hat. Tudalae.
Seit Jahrzehnten geht Süßkind zu Demonstrationen gegen rechts, organisiert sie, hält Reden. Doch die Adressaten all dieser Worte hörten zu selten zu, sagt sie. Im Gegenteil, trotz rechtsextremer Ausschreitungen, jetzt Terror von rechts, seien Politik, Polizei, Justiz allzu oft auf dem rechten Auge blind.
Das NSU-Debakel, der Mord an Herrn Lübcke, die Verhöhnung von Frau Kühnert, Frau Merkel am Galgen und. Die laxe Handhabe dieser schrecklichen Ereignisse ist es zu verdanken, dass das Gedankengut des nicht nur braunen Mobs alle Antidemokraten beflügelt.
Der August-Bebel-Platz, wo die Nazis 1933 Bücher verbrannten, er ist voll an diesem Sonntag. 13.000 Menschen sind nach Angaben der Organisatoren gekommen, um hier gegen Rechtsextremismus zusammenzustehen. Die Wut, die Trauer in Worte zu fassen. AfNe, Lesben gegen rechts, Muslime gegen rechts, steht auf den Transparenten. Viele schwingen Israel-Flaggen. Unter den Demonstranten sind einige Politiker der Linken, der Grünen zu sehen. Vertreter der Religionsgemeinschaften, wie der Berliner Bischof Markus Drüge.
Ich bin gekommen, weil es extrem wichtig ist, jetzt nach Halle ganz deutlich zu zeigen, dass wir es nicht zulassen, dass in dieser Weise der Nährboden für Terrorismus bereitet wird durch antisemitische Parolen, Verschwörungstheorien. Und das geht ja bis in Funktionärskreise der AfD hinein. Und hier muss der Verfassungsschutz sehr viel konsequenter vorgehen. Ich verstehe nicht, dass, obwohl klar ist, dass verfassungswidrige Thesen von Funktionären der AfD vertreten werden, hier nicht konsequenter durchgegriffen wird.
Fast alle Redner sprechen an diesem Sonntagmittag über die geistigen Brandstifter rechten Terrors, die seit Jahren das Sagbare nach rechts außen verschieben, die Hass säen, ob in den Landtagen, im Bundestag oder im Netz. Mischa Uschakow tritt auf den kleinen Bühnen-LKW. Der 21-Jährige leitet die Jüdische Studierendenunion. Als Jude in Berlin ist er mit Panzerglasscheiben und Polizeischutz aufgewachsen, erzählt er. Der Polizeiwagen gehöre für ihn zur Synagoge wie der Davidstern über der Tür.
Das erste Mal in 21 Lebensjahren bemerkte ich die Polizei am Freitagabend, weil ich das erste Mal wirklich wusste, vor was sie mich schützen. Kein Fußbreit bedeutet Verantwortung, die jeder von uns hat. Ich als Jude habe die Verantwortung, mich nicht einschüchtern zu lassen. Weil ich bleibe hier, ich liebe diese Stadt und ich liebe meine Heimat Europa.
Soweit der Bericht von Manfred Götzke. Ich habe jetzt Besuch bekommen. Bei mir im Studio ist der Kollege Maximilian Rieger. Der ist heute Nacht den Ironman nun ja nicht mitgelaufen. Bitte schön.
Nein, bin ich nicht, denn das schaffe ich nicht. 4 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann auch noch einen Marathon laufen. Das haben aber geschafft Jan Frodeno und Anna Haug. Und sie haben es nicht nur geschafft, sie waren die schnellsten und haben damit ein historisches Ergebnis erzielt. Denn zum ersten Mal haben 2 Deutsche die Rennen bei den Männern und Frauen gewonnen. Matthias Merget berichtet.
Als erster Deutscher ist Jan Frodeno zum 3. Mal auf Hawaii Weltmeister geworden. Und das mit Streckenrekord. Im Wasser top unterwegs, auf dem Rad die Führung übernommen und im abschließenden Marathon einfach überragend. Nach all seinen Erfolgen war das vielleicht der souveränste.
Ich glaube, das war der Tag, den ich meine Karriere lang gesucht habe. Es war sowas, wo ich zwischendurch Druck machen konnte, auf dem Rad Spaß hatte und immer eigentlich in dem Moment war und wusste, dass ich verdammt viel Glück brauche, um nochmal so fit hier an der Startlinie zu stehen.
Als Dritter kam der Sieger von 2014, Sebastian Kienle, ins Ziel. Der Vorjahressieger Patrick Lange musste das Rennen auf der Radstrecke wegen eines Infektes aufgeben. Eine Überraschung aus deutscher Sicht gab es bei den Frauen. Anne Haug holte sich nach einer klasse Leistung im Marathonlauf den WM-Titel. Ein deutscher Doppelsieg bei der Triathlon-WM. Damit haben beide Sportgeschichte geschrieben.
Jubel auf Hawaii, Frust hingegen in Stuttgart, denn bei der Turn-WM haben die deutschen Athletinnen und Athleten auch am letzten Tag eine Medaille verpasst. Besonders für Barrenturner Lukas Dauser lief der Tag bitter. Florian Winkler.
Frust pur bei Lukas Dauser. Ausgerechnet im Finale an seinem Paradegerät, dem Barren, stürzte der 26-Jährige vor der tollen WM-Kulisse vor rund 8000 Zuschauern. In der Hans-Martin-Schleyer-Halle wurde der Turner vom TSV Unterhaching nur enttäuschender Achter und damit Letzter. Gold holte sich der Brite Joe Fraser. Solide durchgeturnt, aber mit zu vielen Wacklern. So präsentierte sich Sarah Voss am Schwebebalken. Trotzdem war sie einfach nur glücklich, überhaupt in ihrem ersten WM-Finale zu stehen. Auch Platz 7 war für die Kölnerin kein Grund für Frust.
Aus Stuttgart, Florian Winkler. Es war eine gute Woche für Alexander Zverev. Bei den Shanghai Masters hat der Tennisprofi im Viertelfinale sogar Roger Federer geschlagen. Das Finale hat Zverev heute aber dann deutlich verloren. Thomas Perlebach.
Am Ende hatte Alexander Zverev nicht den Hauch einer Chance. Gegen Daniil Medvedev wollte ihm nur wenig gelingen, während der US Open-Finalist ein Klasse-Match spielte, kaum einen Fehler machte. Symptomatisch für dieses Finale war, dass Zverev den ersten Satz mit einem Doppelfehler abgab, Medvedev das Match mit einem Ass beendete. Zverev kämpfte, versuchte alles, aber nichts wollte ihm gelingen. Trotzdem war Shanghai für ihn eine erfolgreiche Woche. Er ist seinem Ziel, beim Finale der besten 8 des Jahres im November in London dabei zu sein, einen Riesenschritt näher gekommen, hat sich in dieser Wertung aktuell auf den 7. Platz verbessert.
Qualifikation und Rennen an einem Tag. Diese Konstellation gab es bisher in der Formel 1 nur 4-mal. Heute kam ein 5. Mal dazu. Wegen des schweren Taifuns in Japan war gestern die Strecke in Suzuka gesperrt. Heute durften die Piloten wieder fahren und obwohl Ferrari die ersten beiden Startplätze belegt hatte, hat am Ende wieder ein Mercedes gewonnen. Jens Wolters.
Was vor Beginn noch so gut aussah für Sebastian Vettel und sein Ferrari-Team, das ging umso ernüchternder zu Ende in Suzuka. Vettel verschlief als erster im Feld den Start, Teamkollege Charles Leclerc musste früh mit einer kaputten Front an die Box. Und schon lagen 2 Mercedes in Führung, die das Geschehen an der Spitze auch durchweg kontrollierten. Da sich Weltmeister Lewis Hamilton aber noch einmal neue Reifen holte, konnte Sebastian Vettel einen silbernen Doppelsieg am Ende noch verhindern beim Großen Preis von Japan. Der Finne Valtteri Bottas gewann vor Vettel und Hamilton wurde Dritter. Das Mercedes-Team sicherte sich dadurch bereits bei noch 4 ausstehenden Saisonrennen den Weltmeistertitel in der Konstrukteurswertung.
Jugend forscht, das war das Motto der Fußballnationalmannschaft der Männer am Mittwoch im Freundschaftsspiel gegen Argentinien mit gleich 4 Debütanten. Heute steht dann die Pflicht an. In Estland geht es um die EM-Qualifikation. Armin Lehmann blickt voraus.
Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre ein peinliches Ergebnis für die DFB-Elf. Denn personell drückt Bundestrainer Joachim Löw zwar in der Defensive ein wenig der Schuh, doch die sollte gegen die drittklassigen Esten eigentlich kaum gefordert werden. Im Sturm sind die zuletzt angeschlagenen Reus und Werner wieder fit und im Mittelfeld wird Ilkay Gündogan von Beginn an mitwirken. Ein 8:0 wie im Hinspiel ist wohl nicht zu erwarten, da sich Estland unter neuem Trainer in den letzten Monaten ein wenig stabilisiert hat. Doch 3 Punkte sind für die DFB-Elf allemal Pflicht.
Es war mehr Kampf als hohe Spielkunst, aber am Ende haben sich die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga gegen den Bergischen HC durchgesetzt. 27:24 hieß es am Ende gegen eine Gastmannschaft, die lange gut mitgehalten hat, wie Jens-Christian Bußmann berichtet.
Der Tabellenzwölfte der Handball-Bundesliga hat es den Berlinern verdammt schwer gemacht. Engagiert, so sind die Gäste hier aufgetreten und haben es den Füchsen nicht nur in der ersten Halbzeit sehr schwer gemacht, als die Berliner mit gerade mal einem Treffer zum Wechsel führten, sondern auch über weite Strecken der zweiten Halbzeit. Erst so ab der 50., 52. Minute machten sich beim Bergischen HC einige Kraftdefizite bemerkbar. Sie hatten einfach nicht die Kadertiefe, um so häufig zu wechseln wie die Füchse. Dann konnten sich die Berliner absetzen und diesen Sieg feiern. Ein knapper, aber verdienter Sieg für die Füchse. Sie siegen mit 27-24 gegen den Bergischen HC.
Jens-Christian Güssmann aus Berlin.
Das war Maximilian Rieger, das war der Sport und unsere Informationen am Abend. Mein Name ist Jürgen Zurheide, ich wünsche Ihnen alles Gute und sage auf bald, bis demnächst und tschüss.